Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Jan Hofer.
Guten Abend, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie zur Tagesschau. Die Bundesregierung hat die rechtsextremen Ausschreitungen im sächsischen Heidenau scharf verurteilt. Bundeskanzlerin Merkel nannte die Krawalle vor einer Flüchtlingsunterkunft abstoßend und beschämend. Bundeswirtschaftsminister Gabriel wählte ebenfalls klare Worte. Er forderte bei einem Besuch in Heidenau, gegenüber dem rechtsradikalen Mob dürfe man keinen Millimeter zurückweichen. Am Wochenende hatten rechtsextreme Flüchtlinge bedroht, die in einem ehemaligen Baumarkt untergekommen waren und Polizisten angegriffen.
Sigmar Gabriel auf dem Weg zur Flüchtlingsunterkunft. Es ist das erste Mal, dass er Mitglied der Bundesregierung mit den Flüchtlingen hier sprechen will. Die hatten in Sachsen ein Wochenende ausländerfeindlicher Hetze und Gewalt erlebt. Der Vizekanzler fand deutliche Worte in Richtung rechtsextremer Szene und ihrer Sympathisanten.
In Wahrheit sind es die undeutschesten Typen, die ich mir vorstellen kann. Für die gibt es nur eine Antwort. Polizei, Staatsanwaltschaft und nach Möglichkeit für jeden, den wir da erwischen, auch das Gefängnis.
Auch Bundeskanzlerin Merkel verurteilt die fremdenfeindlichen Übergriffe in Heidenau scharf. Der dumpfe Hass der Neonazis sei abstoßend.
Aber es ist genauso beschämend, wie Bürgerinnen und Bürger, sogar Familien mit Kindern, durch Mitlaufen diesen Dinge noch einmal unterstützen.
Die rechtsextremen Proteste haben viele der mehr als 250 Flüchtlinge verängstigt. Kenner der Neonazi- und Hooligan-Szene in Sachsen hat die Gewalt allerdings nicht überrascht.
Die Landespolitik in Sachsen hat viele Jahre lang das Thema Rechtsextremismus und Rassismus deutlich verharmlost. Rechtsextreme Vorfälle wurden oftmals kleingeredet, als Streitereien zwischen rivalisierenden Jugendbanden abgetan, als Einzelfälle, als Randphänomen. Die breite Dimension, die wurde nie thematisiert.
Christliche Gemeinden in Heidenau riefen am Abend in einem Gottesdienst zur Gewaltlosigkeit auf. Die Polizei bereitet sich auf einen möglichen weiteren Einsatz vor.
In Baden-Württemberg hat heute früh ein Feuer eine geplante Flüchtlingsunterkunft schwer beschädigt. Das leerstehende Gebäude muss abgerissen werden. Die Polizei in Weissach im Tal hält einen Brandanschlag für möglich. Die Ermittlungen laufen aber noch. Das dreistöckige Haus war vor 10 Jahren schon einmal von rechtsextremen Jugendlichen angezündet worden. Auch damals waren dort Flüchtlinge untergebracht.
Kanzlerin Merkel und der französische Präsident Hollande fordern eine europäische Antwort auf die wachsende Zahl an Flüchtlingen in der EU. Beide sprachen heute in Berlin darüber, wie die EU-Staaten zu einer einheitlichen Linie kommen können. Unter anderem müssten die Flüchtlinge, wie es hieß, fair auf die verschiedenen Länder verteilt werden. Außerdem sollte eine gemeinsame Liste sicherer Herkunftsstaaten erstellt werden.
Ein zügiger Schritt und ernste Mienen. Nach den dramatischen Entwicklungen der vergangenen Tage und Wochen appellierten Angela Merkel und François Hollande an die Adresse der Partner in der EU.
Deutschland und Frankreich erwarten, dass alle Mitgliedstaaten die vollständige Umsetzung dieses Asylrechts auch wirklich realisieren. Und wir bitten auch die Europäische Kommission, dafür Sorge zu tragen, wenn Mitgliedstaaten diese von uns allen bereits in Europa vereinbarten Bedingungen nicht einhalten, auch darauf hinzuweisen und darauf hinzuwirken.
Genau daran hapert's. Das europäische Asylrecht. Faktisch existiert es nicht mehr. Griechenland fühlt sich dem Zustrom nicht gewachsen, wie etwa hier auf der Insel Kos. Die ankommenden Menschen können kaum registriert, geschweige denn angemessen versorgt werden. Italien winkt viele Flüchtlinge einfach durch, weiter Richtung Mittel- und Nordeuropa. Zunächst müssen wir jetzt schnellstens die geplanten Erstaufnahmezentren in Italien und Griechenland bereitstellen. Das ist unverzichtbar, damit wir die Menschen, die an unseren Küsten ankommen, auch vernünftig registrieren können. Schon bei der Ankunft soll geprüft werden, wer bleiben darf und wer wieder gehen muss. Etwa die große Zahl von Asylbewerbern aus Balkanstaaten.
In der Sache selbst gab es beim Treffen Merkel-Hollande nicht viel Neues. Wichtiger war wohl das Signal. Beide machen Druck. Der Flüchtlingszustrom soll in geordnete Bahnen kommen. Die Nagelprobe wäre wohl eine faire Verteilung der Flüchtlinge in Europa. Doch genau die ist bisher gescheitert.
Zahlreiche Flüchtlinge versuchen nach wie vor, auch über Land nach Westeuropa zu kommen. Mazedonien hat seine Grenze wieder weitgehend geöffnet. Tausende Menschen sind nun nach Norden unterwegs. Viele wollen von Griechenland aus über Mazedonien und Serbien ins EU-Land Ungarn und von dort in andere europäische Staaten. In der Region zwischen Mazedonien und Serbien nahe Miratovac kommen immer mehr Flüchtlinge erschöpft an.
Kinder. Es sind auffallend viele Kinder unter den Flüchtlingen. Fast alle aus dem kriegszerstörten Syrien, wo die Verzweiflung offensichtlich keine Grenzen mehr kennt. Sogar die Schwächsten haben sich auf diese Reise ins Ungewisse gemacht. Bei einigen ist es fast unvorstellbar, dass sie es geschafft haben. Übers Meer, hunderte Kilometer über Land, durch die Türkei, Griechenland, dann über die kurzzeitig geschlossene Grenze des überforderten Mazedonien bis hierher nach Serbien, wo nun die serbische Staatsgewalt den Verzweifelten hilflos gegenübersteht. Viele der Flüchtlinge glauben zu wissen, dass sie nirgendwo willkommen sind, sich vorsorglich rechtfertigen müssen. Ich schwöre, wir sind keine Terroristen, wir sind unbewaffnet und ich habe in Syrien alles verloren. Jetzt befürchtet er, dass sein Baby stirbt, die Nahrung wird knapp, die Nächte im Zelt werden kälter. Serbien lässt die Flüchtlinge ungehindert durchziehen. Polizei eskortiert sie ins wenige Kilometer entfernte Erstaufnahmelager Preševo. Hier gibt es die Papiere, die zur Weiterfahrt berechtigen. Mit Bussen über Belgrad zur ungarischen Grenze. Mit jedem Schritt wächst Hoffnung. Denn meine Stadt in Syrien gibt's nicht mehr. Die ganze Stadt zerstört. Ihr nächstes Ziel, die Transitzone in Ungarns Hauptstadt Budapest, wo bereits Hunderte auf die Weiterreise Richtung Westeuropa warten. Und in Ungarn dürfte sich die Situation in den kommenden Tagen noch zuspitzen, am Grenzzaun, den die Regierung Orbán gerade bauen lässt.
Das Thema Flüchtlinge beschäftigt uns umfassend auch auf tagesschau.de mit Reportagen, Interviews, Projekten und Blogs. Mit einer großen Militärparade hat die Ukraine heute den 24. Jahrestag ihrer Unabhängigkeit gefeiert. Tausende Soldaten marschierten in Kiew auf. Präsident Poroschenko nahm die Parade ab. Überschattet wurden die Feierlichkeiten vom Konflikt im Osten des Landes, wo Regierungstruppen gegen pro-russische Separatisten kämpfen. Poroschenko erhob erneut schwere Vorwürfe gegen Moskau und warf Russland eine massive Einmischung in der Ostukraine vor.
Sie marschieren ohne schwere Waffen. Dieses Jahr wollten die Ukrainer keine Parade. Das Militärgerät solle nicht mehr vorgeführt werden, sondern im Osten bleiben, wo es gebraucht werde. Die Stimmung heute zwischen Freude und Trauer, Stolz und Bitterkeit. Mich schmerzt, dass viele ihr Leben aufgaben, damit wir heute hier feiern können. Wir hoffen einfach, dass die Menschen im Osten sich der Wahrheit endlich bewusst werden. Das russische Fernsehen hat sie doch mit schmutzigen Tricks zu Zombies gemacht, ergänzt ihr Ehemann. Eine neue Eskalation sei jederzeit möglich, sagte der Präsident in seiner Rede zum Feiertag. Denn Russland habe 50.000 Mann an der Grenze zur Ukraine aufgestellt. Wir sind für den Frieden, aber wir sind keine Pazifisten. Deswegen werden wir die Ausgaben für unsere Streitkräfte erhöhen, die Gehälter unserer Soldaten ebenso und die Vertragssoldaten als Teil der Armee stärken. Seit der in Minsk vereinbarten Waffenruhe im Februar hat die Ukraine über 200 Soldaten verloren. Eine wirkliche Waffenruhe scheint entfernter denn je. Der Kreml will einen de facto Satellitenstaat innerhalb der Ukraine. Kiew wehrt sich gegen einen weiteren Verlust seiner Unabhängigkeit.
Im Anschluss an die Feiern in Kiew reiste Poroschenko nach Berlin, wo am Abend ein Spitzengespräch zum Ukraine-Konflikt begann. Dort traf er mit der Bundeskanzlerin und dem französischen Präsidenten Hollande zusammen. Die russische Seite ist nicht vertreten, was von Moskau kritisiert wurde. Bei dem Treffen sollten der jüngsten Friedensvereinbarung für die Ostukraine neue Impulse gegeben werden.
Präsident Poroschenko kommt ausgerechnet am ukrainischen Unabhängigkeitstag nach Deutschland. Symbolträchtiger könnte er kaum Beistand suchen. Präsident Gauck empfängt ihn, dann trifft der Ukrainer die Kanzlerin und Frankreichs Präsidenten. Es ist ein Krisentreffen. Die vereinbarte Waffenruhe Kiews mit den prorussischen Separatisten ist brüchig, wofür sich beide Seiten gegenseitig beschuldigen.
Der Waffenstillstand ist nicht vollständig umgesetzt, was natürlich auch dazu führt, dass immer wieder Opfer zu beklagen sind. Und die erste und wichtigste Bedingung ist, dass alles dafür getan werden muss, dass dieser Waffenstillstand Realität wird.
Der Gipfel mit Merkel und Hollande soll den Friedensprozess wieder auf Kurs bringen. Mit der Umsetzung des Minsker Abkommens vom Februar hapert es. Der Westen fordert von Kiew Gespräche mit den Separatisten und eine Föderalismusreform in der Ukraine, eben auch im Osten. Wir müssen dafür sorgen, dass es eine legitime Vertretung der Bewohner in der Region im Osten gibt. Poroschenko bekennt sich zum Minsker Plan und macht noch einmal klar, wer für ihn gut und böse ist in diesem Konflikt. Er sei dankbar, sagt er, für die Unterstützung der Verbündeten, die sich um eine Deeskalation bemühen für die Ukraine, die ein Objekt der Aggression Russlands ist. 3 gegen Moskau? Nein, betont die deutsche Regierung, der Draht nach Russland sei genauso unverzichtbar, auch wenn es noch keinen Termin für eine Viererrunde mit Putin gebe.
Dankeschön.
Poroschenko kann vor allem eine Botschaft mitnehmen. Berlin und Paris setzen weiter auf Diplomatie. Und das meint Gespräche mit allen Seiten.
Sorgen vor einem Konjunktureinbruch in China haben die Börsen weltweit auf Talfahrt geschickt. Der deutsche Aktienindex DAX sank unter die 10.000-Punkte-Marke. Auch der Dow Jones in New York brach ein. Vorausgegangen waren neue Turbulenzen an der Börse in Shanghai. China ist die zweitgrößte Volkswirtschaft weltweit und wichtiger Markt für westliche Unternehmen. Der Börsenindex in Shanghai und der DAX haben sich in der Vergangenheit nicht unbedingt gleichförmig entwickelt. Dem jüngsten Absturz in China folgte der Kursrutsch in Deutschland, weil Anleger hier diesmal auch eine massive Schwäche der Wirtschaft befürchten.
Zurück auf Januar. Heute so gegen 3:30 am Nachmittag war es soweit. Sämtliche Kursgewinne des Jahres 2015 fort. Nervosität lässt Milliarden von Euros mal einfach so verschwinden.
Dass der Trend dahin ging, das hat man eigentlich schon seit einigen Tagen gesehen. Kaum einer spricht hier übrigens von einer Krise. Die allermeisten sprechen von einer gesunden Korrektur.
Eine Ursache des Kursstürzes? China. Der Wachstumsmotor der Weltwirtschaft stottert. Darunter leiden auch deutsche Firmen. VW, BASF, Infineon machen dort bis zu einem Drittel ihres Umsatzes.
Inzwischen ist China schon relativ wichtig für die Weltwirtschaft, weil eben ganz einfach China die zweite größte Volkswirtschaft geworden ist. Und vor allem Chinas Import, das sind ja hauptsächlich die sogenannten verarbeitenden Güter, Investitionsgüter. Und da sind natürlich ganz große Länder dann dabei, die nach China exportieren. Für die ist China natürlich sehr wichtig.
China, die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt. Dass nach rasantem Wachstum auch ruhige Zeiten kommen, war klar. Nur Finanzmärkte wollen mehr.
Seit Lehman, seit 2008, sind die Finanzmärkte generell sehr nervös. Das heißt, ein kleinerer Anlass kann ausreichen, um kurzzeitig erhebliche Marktbewegungen auszulösen. Die Wirtschaft in China schwächelt, aber sie steht nicht am Rande einer Rezession.
Sollte sich diese Analyse bei den Anlegern durchsetzen, dann erlebt die Börse gerade keinen Crash, sondern tatsächlich nur eine Korrektur.
Nord- und Südkorea haben sich auf Schritte zur Entspannung ihrer jüngsten Krise verständigt. Das gab die südkoreanische Regierung nach einem Treffen hochrangiger Vertreter beider Seiten bekannt. Der Norden habe sein Bedauern über die Explosion von Landminen in der demilitarisierten Zone zum Ausdruck gebracht, hieß es. Im Gegenzug will der Süden die Propagandabeschallung an der Grenze einstellen. Nordkorea hatte im Verlauf der Krise auch mit Militärschlägen gedroht. Die Terrormiliz Islamischer Staat hat Berichten zufolge in Syrien eine weitere antike Kulturstätte zerstört. Demnach sprengten die Extremisten eine 2000 Jahre alte Tempelanlage in der Wüstenstadt Palmyra in die Luft. Die Gebetsstätte gehört zum UNESCO-Kulturerbe. Palmyra war im Mai von den Milizen erobert worden. Nach UN-Angaben sind in Syrien seit Beginn des Bürgerkriegs mehr als 300 historische Stätten geplündert, beschädigt oder vernichtet worden.
In Paris hat Präsident Hollande jene 4 Männer, die am Freitag den Terroranschlag in einem Schnellzug verhindert hatten, mit dem höchsten französischen Orden ausgezeichnet. Bei einer Zeremonie im Élysée-Palast ernannte er die 3 Amerikaner und einen Briten zu Rittern der Ehrenlegion. Hollande sagte, die Franzosen bewunderten den Mut, mit dem die 4 den schwer bewaffneten Attentäter überwältigt hätten.
Stabhochspringer Raphael Holzdeppe hat bei den Leichtathletik-Weltmeisterschaften in Peking die Silbermedaille gewonnen. Der Titelverteidiger musste sich nur dem Kanadier Sean Barber geschlagen geben. Weltrekordler und Topfavorit Renaud Lavillenie wurde Dritter.
Er feierte den 2. Platz fast wie einen Sieg. Raphael Holzdeppe bewies wieder mal Nervenstärke und übersprang die 5,90 Meter im 3. Versuch. Der 25-Jährige vom LAZ Zweibrücken war zwischenzeitlich schon raus aus den Medaillenrängen. Er kämpfte sich aber zurück und gewann nach WM Gold vor 2 Jahren dieses Mal Silber.
Ich habe ehrlich gesagt nicht darüber nachgedacht, dass ich Gold verloren habe, weil ich es wirklich einfach nur Silber gewonnen habe. Ich habe alles, was ich heute drauf hatte, wirklich auch gezeigt.
Neuer Weltmeister ist der Kanadier Sean Barber. Er schaffte die 5,90 Meter bereits im ersten Anlauf. Die jamaikanischen Fans hatten nach dem Triumph von Usain Bolt gestern auch heute wieder was zu bejubeln. Die schnellste Frau der Welt heißt Shelly Ann Fraser-Pryce. Sie gewann die 100 Meter in 10,76 Sekunden. Sensationell Zweite wurde Daphne Schippers in neuer niederländischer Rekordzeit von 10,81. Platz 3 belegte die US-Amerikanerin Tori Bowie in 10,86.
Und nun die Wettervorhersage für morgen Dienstag, den 25. August.
Ein atlantisches Tiefdrucksystem verdrängt die Warmluft aus Deutschland. Dabei gibt's teilweise gewittrige Regenfälle mit der Gefahr lokaler Unwetter. Das gilt heute Nacht für die mittleren und östlichen Landesteile. Schwere Sturmböen sind überall möglich. Am Tag im Norden und in der Mitte zunächst noch stellenweise Schauer. Später wird es auch dort freundlicher. Im Süden scheint ohnehin oft die Sonne. An der oberen Donau heute Nacht 8, auf den Nordseeinseln bis 17 Grad. Im Harz morgen nur 16, am Oberrhein immerhin bis 24 Grad. Am Mittwoch im Norden und Nordwesten viele Wolken, einzelne Schauer und teilweise windig, ansonsten freundlich und wieder deutlich wärmer. Auch in den folgenden Tagen Richtung Süden meist sonnig und sehr warm, während die nördlichen Landesteile auf der kühlen und feuchten Seite bleiben.
Karin Joska meldet sich um 22.45 Uhr mit diesen Tagesthemen. Zwischen Willkommenskultur und Fremdenhass, Flüchtlingspolitik in Deutschland und Hochkultur in der Fankurve. WDR-Rundfunkorchester begleitet Fußballhymnen. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend.